Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nach dem Giftschlammunfall. In Ungarn scheint der zweite Damm vorerst doch zu halten. Nach der Vergabe des Friedensnobelpreises an den chinesischen Dissidenten Liu. China sagt ein Ministertreffen mit Norwegen ab. Später in der Sendung die Angst vor den Fremden, warum sogar das rote Wien rechts wählt. Und das Kribbeln beim Lesen. Der Meister des Spionageromans, John le Carré, erzählt von seinem neuesten Buch und seiner Studienzeit in der Schweiz. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ueli Zindl.
Im Westen Ungarns trocknet die giftige Schlammlawine immer mehr aus. Die Helfer müssen nun alle Atemmasken und Schutzbrillen tragen, weil der giftige rote Bauxitschlamm Schleimhäute und Haut reizt. Neuer Schaden droht vorerst nicht. Weitere Risse in einem Deponiebecken der Aluminiumfabrik seien vorerst nicht größer geworden, melden die Behörden. Vor einer Woche war das Auffangbecken der Aluminiumfabrik in der ungarischen Stadt Ajka geborsten. Darauf überschwemmten tausende Kubikmeter Schlamm die Umgebung. Betroffen ist ein Gebiet so groß wie der Bielersee. Die Vergabe des Friedensnobelpreises an den chinesischen Bürgerrechtler sorgt für diplomatische Spannungen zwischen China und Norwegen. China habe ein Treffen mit der norwegischen Fischereiministerin Lisbeth Berg-Hansen kurzfristig abgesagt, teilte die norwegische Botschaft in Peking mit. Das Treffen hätte am Mittwoch stattfinden sollen. Berg-Hansen befindet sich zur Vorbereitung bereits in China. China hatte die Würdigung des Menschenrechtlers Liu Xiaobo mit dem Friedensnobelpreis scharf kritisiert und die norwegische Regierung vor einer Belastung des bilateralen Verhältnisses gewarnt. China hat seine Währung leicht aufgewertet. Der Yuan notiert zurzeit auf dem höchsten Stand seit der chinesischen Wechselkursreform vor 5 Jahren. Notenbankchef Xu hatte die Aufwertung zuvor angedeutet. Man sei sich bewusst, dass der Yuan-Kurs zu tief sei, sagte er am Rand des Währungsfondstreffens in Washington. Man wolle aber schrittweise vorgehen, um ein Gleichgewicht zwischen der Nachfrage im In- und Ausland zu erreichen. Vor allem die USA werfen China vor, den Kurs künstlich niedrig zu halten. Bei der Parlamentswahl in Kirgisistan zeichnet sich schwierige Koalitionsverhandlungen ab. Nach Auszählung von 3/4 der Wahlzettel liegt die nationalistische Partei Atashurt in Führung. Von den 29 angetretenen Parteien konnten nur 5 die notwendige 5%-Hürde überwinden. In Athen ist ein Polizist wegen Mordes verurteilt worden. Er hatte vor rund 2 Jahren einen 15-jährigen Schüler mit seiner Dienstwaffe tödlich verletzt. Der Tod des Schülers löste in Griechenland eine Welle gewaltsamer Proteste aus. In Frankreich kommt es wegen der angekündigten Streiks zu großen Verkehrsproblemen. Laut der französischen Luftfahrtbehörde werden morgen bis zu 50% der Flüge annulliert. Betroffen sind auch die Zugverbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich. Jeder zweite TGV von Genf oder Zürich in Richtung Frankreich fällt aus. Auch Züge auf den TGV-Linien Bern-Paris und Lausanne-Paris fahren nicht. Die Gewerkschaften kämpfen mit dem unbefristeten Streik gegen die Rentenreform der Regierung. Die Gesamtausgaben für die soziale Sicherheit in der Schweiz sind 2008 weiter gestiegen. Sie betrugen knapp 144 Milliarden Franken, 1 Milliarde mehr als 2007, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Relativ gesehen, nämlich gemessen am Bruttoinlandprodukt, gehen die Ausgaben für soziale Sicherheit aber seit 2006 zurück. Die Ausgaben für soziale Sicherheit setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Sozialleistungen für alte Menschen, Arbeitslose und Kranke. Wasserkraftwerke sind nicht ganz so klimafreundlich wie bisher angenommen. Eine Studie des Eidgenössischen Wasserforschungsinstituts EAWAG hat ergeben, dass auch Schweizer Flussstauwerke beachtliche Mengen an Methangas produzieren. Geforscht wurde am Beispiel des Wohlensees im Kanton Bern. Pro Quadratmeter Stauseefläche steigen täglich über 150 Milligramm Methan in den Himmel. Hochgerechnet produziert der Wohlensee damit gleich viel Methan wie 2000 Kühe oder belastet das Klima ungefähr gleich stark wie 25 Millionen gefahrene Autokilometer. Methan ist rund 25 Mal stärker am Treibhauseffekt beteiligt als CO2.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Die Saat der FPÖ in Wien ging überraschend gut auf. Gedanken zum Rechtsrutsch in Österreichs Hauptstadt und in weiten Teilen Europas. Dann der Countdown vor dem NEAT-Durchstich. Heute das Rätsel der Piora-Mulde. Rätselraten in Ungarn. Wie ist die Lage bei der Giftschlammlawine wirklich? Traumberuf Lehrer. Warum viele auf den Job mit den lieben Kleinen umsatteln. Und Traumberuf Erfolgsautor. John Le Carré ist Gast im Tagesgespräch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.383 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 34,39 gehandelt, der Dollar zu 96 Rappen 38. Das Wetter. Im Norden lösen sich die Hochnebelfelder nur teilweise auf. In den Voralpentälern bleibt es meist grau. Oberhalb von rund 1500 Metern scheint die Sonne. Im Tessin und in Südbünden scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen im Norden um 13 Grad. In den Alpen und im Süden wird es zwischen 16 und 20 Grad warm. Am Dienstag und Mittwoch bleiben im Flachland und an den Voralpen teils zähe Hochnebelfelder liegen. Sonst ist es weiterhin oft sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad. Verkehrsinfo DRS um 12.36 Uhr. In der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Horgen und Thalwil stockender Verkehr nach einem Fahrzeugbrand.
Man braucht nicht immer an die Macht zu kommen, um eine Wahl zu gewinnen. Österreichs Rechtspopulisten der FPÖ und deren Chef Hans-Christian Strache verpassen zwar den Einzug in die Wiener Stadtregierung, aber sie haben mit einem Schlag ihren Stimmenanteil fast verdoppelt. Die Freiheitlichen sind jetzt zweitstärkste Partei in Wien und wohl mehr als nur Tagessieger. Martin Durer berichtet.
1991 malten die Freiheitlichen in Wien noch Al Capone an die Wand. Ihr Slogan war: Wien darf nicht Chicago werden. Später hieß es dann: Wien darf nicht Istanbul werden, und auf dieser Schiene fuhr Hans-Christian Strache auch dieses Jahr und mit durchschlagendem Erfolg.
In manchen Straßenzügen unserer schönen Heimatstadt Wien hört man kein deutsches Wort mehr. Manche Stadtteile erinnern eher an die Türkei, denn an Österreich.
Da tritt kein Schreihals auf, sondern scheinbar der freundliche Herr von nebenan. 500 Jahre nach der traumatischen Belagerung fällt Wien nun doch in die Hände der Türken. Die Botschaft ist einfach. Die Hauptstadt ist in Gefahr, sie verliert ihre Identität und die Wiener ihren Lebensraum. Nicht nur, weil Fremde da sind, viel zu viele, wie Strache und seine Anhänger glauben, sondern weil diese Fremden auch gefährlich sind.
Seit Monaten terrorisieren ausländische Einbruchsbanden die Bundeshauptstadt und hinterlassen bei den Opfern zumeist Angst und Schrecken. Die Kriminalstatistik geht monatlich nach oben, die Aufklärungsrate wird dafür laufend geringer.
Das hat viele überzeugt, hat die Stimmung vieler getroffen. Strache hat Wählerinnen und Wähler auch anderer Parteien in sein Lager gelockt. Und auch wenn er keinen Platz in der Regierung erhält, weiß er, dass man auf ihn wird hören müssen.
Martin Durer. Wien, das einst rote Wien, hat gewählt und alle erstaunt. Am meisten Stimmen zugelegt hat also die rechtspopulistische Freiheitliche Partei FPÖ dank des Themas Einwanderung und Ausländer. Hans-Christian Strache hat mit dem Wahlkampfthema offensichtlich die Stimmungslage der Leute getroffen. Professor Reinhold Gärtner von der Universität Innsbruck befasst sich mit den Themen Einwanderungspolitik und Rassismus. Ihn fragte ich, wie er die breite Zustimmung für die FPÖ deutet.
Hans-Christian Strache hat mit der FPÖ etwas erreicht, was vor etwa 15 Jahren Jörg Haider in Wien erreicht hat. Hans-Christian Strache emotionalisiert und polarisiert. Und damit mit Angstmache kann man offensichtlich ein gewisses Wählerklientel ansprechen. Und er spielt es sehr gut. Das heißt, mit dem Aufbauen von Feindbildern, mit dem Aufbau von Sündenböcken kann Hans-Christian Strache eben auch in Wien punkten.
Wer hat denn die FPÖ gewählt, wenn Sie die Wählerklientel ansprechen?
Die FPÖ wurde etwas überraschend von älteren Personen gewählt. Vor allem Männer über 60 haben sehr stark die FPÖ gewählt. Deutlich unterdurchschnittlich bei Frauen, vor allem bei jüngeren Frauen. Jüngere Frauen wählen deutlich weniger FPÖ. Ebenso Jung- und Erstwähler, was etwas überraschend ist. Das heißt, Jung- und Erstwähler gehen nicht mehr so stark zur FPÖ.
Nun ist ja Wien kein Einzelfall, auch in anderen europäischen Ländern bis hin zum liberalen Holland bekommen Parteien, die vor Einwanderung warnen, die werden gewählt und beklatscht. Sehen Sie da im Ganzen einen Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise?
Da wäre ich etwas vorsichtig, weil diese rechtspopulistischen Parteien auch schon vor der Wirtschaftskrise Erfolg hatten. Wenn ich an manche Beispiele denke, etwa die SVP in der Schweiz, seit langer Zeit die stärkste Partei, die FPÖ in den 90er Jahren relativ stark unter Jörg Haider, Flams Belang, Lega Nord und andere. Es stimmt, dass mittlerweile auch in anderen Ländern rechtspopulistische Parteien reüssieren, speziell aber mit dem Thema Anti-Islam oder Anti-Ausländer. Ausländer eignen sich als Sündenböcke. Das heißt, sie haben weniger Rechte in den Ländern der Europäischen Union als EU-Bürger und Bürgerinnen. Das heißt, man kann sie auch instrumentalisieren und man kann eben polarisieren. Es ist immer leichter, wenn man jemandem die Schuld geben kann für Missstände. Und da sind Ausländer die Schwächeren. Und das wird von rechtspopulistischen Parteien sehr stark ausgenutzt. Mitte-Parteien haben keine Rezepte dagegen bisher. Und den Rechten nachhecheln, das bringt keine Erfolge.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, muss man nicht irgendwie Angst haben, dass sich etwas wiederholt, das es Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat, nämlich nach der großen Krise 1929, deren Folgen als Faschismus in Europa.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich alles wiederholen kann, was bereits gewesen ist. Nur schätze ich die Demokratie wesentlich stärker ein in Europa, nicht nur in Europa, aber auch in Europa, als zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, das ist ein Aspekt, der da abgedeckt wird von rechtspopulistischen Parteien, aber es gibt auch ein anderes Europa, ein demokratisches Europa, das auf eigentlich sehr, sehr stabilen Fundamenten steht. Das heißt, die Demokratie sehe ich als deutlich stärker ein als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Wenn man nun aber das ganze Wählerpotenzial anschaut in ganz Europa, kann man wahrscheinlich schon sagen, wer die Unzufriedenen ansprechen kann, hat als Partei ein unabsehbares Wachstumspotenzial. Was denken Sie denn, wohin entwickelt sich ein solches Europa?
Wenn den konservativen und den sozialdemokratischen und liberalen und grünen Parteien nichts anderes einfällt, als wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, dann wird es in die Richtung gehen. Aber ich würde mir von den anderen Parteien schon auch konstruktive Politik erwarten und dann kann man dem entgegenwirken. Man kann Probleme, die da sind, offen ansprechen und sagen, ja, wir möchten das lösen, aber nicht auf die Art und Weise, dass wir Menschen gegeneinander ausspielen. Und das wäre, glaube ich, ein Ansatz. Das heißt, die politische Mitte ist zunächst einmal gefragt, zu reagieren und dann sehe ich durchaus nicht so schwarz.
Das war der österreichische Politologe Reinhold Gärtner von der Universität Innsbruck. Am Freitag ist es soweit. Am Gotthard steigt das große Fest zum Neat-Durchschlag. Bevor es soweit ist, schauen wir diese Woche zurück auf die bewegte Geschichte des längsten Bahntunnels der Welt. Können Sie sich zum Beispiel noch an die Piora-Mulde erinnern? Diese wurde einmal als Milliardengrab bezeichnet, sorgte jahrelang für Schlagzeilen und gab Stoff für ganze Bücher. Tempi Passati, Alexander Grass, über ein besonderes Stück Berg.
Es ist September 1993. Das Volk hat dem Bau der neuen Alpentransversalen zwar schon zugestimmt, aber erst jetzt vernehmen die Stimmbürger, dass es beim Gotthard-Basistunnel erhebliche geologische Risiken gibt. Der Basistunnel soll durch die Piora-Mulde hindurchgeführt werden. Das ist ein nasser, sandiger Brei. Der ehemalige NEA-Chefgeologe Toni Schneider zu Schweizer Radio DRS.
Also wenn man unerwarteterweise auf das Zuckerkönige Dolomit würde stossen, dann gibt es im Tunnel einen Schlammstrom, wo natürlich die Leute im Vortrieb beispielsweise könnten überfahren werden, ertrinken, weggespült werden.
Mit einem Sondierstollen wollten die Ingenieure herausfinden, ob ein Tunnelbau überhaupt machbar sei. Ab sofort wurde die Querung der Piora-Mulde zu einem politischen Pfand und erst recht, als es 1996 zu einem Zwischenfall im Sondierstollen kam. Plötzlich schossen den Tunnelarbeitern aus einem Bohrloch 1400 Kubikmeter Piora-Schlamm entgegen. Der Geologe Peter Eckhardt im Schweizer Fernsehen.
Man muss sich schon fragen, wenn die Tunnelbauer nicht fertig bringen, das sehr einfache Polmingostollenproblem ohne Störungen zu lösen, was dann passiert, wenn sie in einem Basistunnel in wirkliche Störungen kommen.
Die SBB-Geologen hätten die Piora-Problematik systematisch heruntergespielt. Das meinten auch renommierte Kritiker. Die Bauzeit werde immens lange, die Kosten unermesslich. Die damaligen SVP-Vertreter Ueli Maurer und Ulrich Schlür im Nationalrat.
Die Fraktion kommt in der Beurteilung mehrheitlich zum Schluss, dass dieses Geschäft so vor dem Volk keine Chance hat.
Wir tun dem Land einen besseren Dienst, wenn wir ein Ende mit Schrecken heute beschließen, statt ein Schrecken ohne Ende zu verewigen.
Im Juni 1997 beschloss der Nationalrat einen Stopp für die Gotthard-Neat. Zuerst solle der Lötschberg fertiggestellt werden. Im August aber kamen positive Meldungen aus dem Piora-Bohrloch. Neat-Sprecher Peter Merz zu Schweizer Radio DRS.
Die Schrägbohrung ist jetzt einfach dort, wo man gemeint hat, kommt jetzt die Piora-Zone, ist die nicht auf die Zone getroffen.
Das Gestein auf Tunnelniveau schien also trocken und fest. Das Piora-Wunder nannten es die Gotthardisti. Reiner Zufall, riefen die Kritiker. Der Ständerat hob den Nationalratsentscheid auf. Heinz Ehrbar ist Leiter Tunnel- und Trassebau am Gotthard-Basistunnel. Ehrbar erinnert sich an eine Pressekonferenz mit 200 Medienleuten. Als die Nachrichten von der Piora besser geworden seien, habe sich dieses Interesse abgekühlt. Dabei sei der Umgang mit der Piora eine Erfolgsgeschichte.
Für mich ist die Piora-Zone, wie auch das Tavetscher Zwischenmassiv, ein Musterbeispiel für sorgfältigen Umgang mit erkannten Gefahren. Die Bauherrschaft hat damals entschieden, eben ein Sondiersystem zu bauen, wo es diesen Unfall dann auch gab. Man hat die entsprechenden Lehren daraus gezogen und mit einer sehr sorgfältigen Kampagne das Ganze erkundet.
Im Oktober 2008 endlich hatte die erste Tunnelbohrmaschine die Piora-Zone erreicht. Der Dolomitmarmor war hart. Abschnittsleiter Stefan Fluri stand auf der Tunnelbohrmaschine, derselbe Fluri, der den Blowout im Sondierstollen miterlebt hatte.
Bis jetzt hat sich jeder für sich selber gefreut. Wir hatten einiges durchzumachen, einige Kritik über uns ergehen zu lassen, die sich dann aber als unbegründet erwiesen hat. Und das ist natürlich eine besondere Genugtuung, dass man jetzt zeigen konnte, es funktioniert.
Neben Fluri stand Tunnelarbeiter Romano Sansone an der Tunnelbrust und steckte sich einen faustgroßen Stein in den Sack. Eines Tages, sagte Sansone, würden die Leute ihn zu Hause fragen, was das sei. Ein Piora-Stein. Eines Tages werde er Kinder und Enkel haben, er werde ihnen diesen Piora-Brocken zeigen und sagen, das sei die Piora und er sei da gewesen.
Alexander Grass. Die bewegte Geschichte des längsten Tunnels der Welt. Morgen erinnern wir uns hier im Rendezvous an ein anderes Kapitel der Neat-Geschichte. Nach dem Giftschlammunfall von letzter Woche herrschte im Katastrophengebiet in Ungarn gestern Abend erneut große Angst. Der Bruch eines weiteren Damms stehe unmittelbar bevor, hieß es. Dörfer wurden in Windeseile evakuiert. Jetzt heißt es plötzlich wieder, das Rückhaltebecken werde doch halten. Überhaupt bleibt vieles unklar rund um den Giftschlammunfall. Und die ungarische Regierung trägt erheblich zur Verwirrung bei. Aus Budapest, Marc Lehmann.
Gestern Nachmittag baute sich Zoltán Illés vor einem Pulk von Journalisten auf und verkündete dramatisch, die Wand von Rückhaltebecken zehn weiße Risse auf und werde wohl bald einstürzen. Eine weitere Schlammwelle werde fast sicher das Dorf Kolontár überfluten, denn die Risse in der Nordwand des Beckens seien schon zu groß, meinte der ungarische Umweltstaatssekretär. Im Katastrophengebiet ging sofort die Angst vor einer neuen Flut um. Es herrschte helle Aufregung. Doch Illés Alarmmeldung scheint verfrüht. Im Laufe der Nacht habe sich die Lage nämlich etwas stabilisiert, heißt es seit dem frühen Morgen. Was gilt nun und was bezweckt die Regierung mit ihrem Aktionismus? Wahrscheinlich will sie neulichen Vorwürfen vorbeugen, sie informiere zu spät oder spiele die Katastrophe herunter. Vorwürfe, wie sie nach der ersten Schlammwelle laut wurden. Damals hatte die ungarische Führung tatsächlich erst mit 24 Stunden Verspätung reagiert. Premier Viktor Orban musste sich Vernachlässigung der in Not geratenen Bevölkerung vorhalten lassen. Sowas kann ein Populist von seinem Format nicht akzeptieren. Und so reiste er umgehend ins Katastrophengebiet und versprach rasche Ordnung und Hilfe für alle. Doch die großzügige Ankündigung ist bisher unerfüllt geblieben. Die Dorfbewohner wurden zwar aus der Gefahrenzone gebracht, müssen aber seither in ihrem Notlager in einer Turnhalle ausharren und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Diese alte Frau hat ihr Haus verloren. Konkrete Hilfe sei ihr bislang nicht angeboten worden. Sie habe in einem der Häuser gewohnt, die als erste vom Schlamm zerstört worden seien, und habe alles verloren, sagt sie. Die Dorfbewohner hatten offenbar auch lange nicht mitbekommen, dass sie nicht mit dem Schlamm in Berührung kommen und nicht zu ihren Häusern und Tieren zurückkehren sollten. Noch immer fehlen relevante Informationen, so ist zum Beispiel auch nach 7 Tagen nicht klar, welche Giftstoffe und Schwermetalle genau im Schlamm enthalten sind. Während die Umweltorganisationen schon längst ihre eigenen Analysen vorgenommen haben, hüllt sich die Regierung in Schweigen. Das beunruhigt auch die Helferinnen und Helfer vor Ort. Sie sei mit Giftschlamm in Berührung gekommen und habe ihn einfach abgewischt, sagt diese Helferin. Ob das gefährlich sei, wisse sie nicht. Vielleicht wird man heute Nachmittag mehr erfahren, auch was den Unfallhergang und die Schuldfrage betrifft. Premier Orban will sich vor dem ungarischen Parlament erklären. Möglicherweise wird er dann auch sagen, ob nun wirklich die Gefahr eines weiteren Dammbruchs besteht.
Vom Büro ins Klassenzimmer. Verschiedene Kantone haben auf den akuten Lehrermangel in der Schweiz reagiert. Sie wollen Quereinsteiger dazu motivieren, eine verkürzte Lehrerausbildung zu absolvieren. 18 Wochen sollen genügen, um künftige Lehrerinnen und Lehrer für die Herausforderungen im Schulbetrieb fit zu machen. Das Interesse ist riesig. Die entsprechenden Informationsveranstaltungen in Zürich beispielsweise sind praktisch immer ausgebucht. Nicoletta Cimino war an einem solchen Infoabend dabei.
Grau in Grau präsentiert sich die Aula der Pädagogischen Hochschule Zürich an diesem Oktoberabend, nüchtern in moderner Betonästhetik. Ganz im Gegensatz zu dieser Eintönigkeit stehen die Leute, die an dieser Informationsveranstaltung gekommen sind. Elegante Damen im Döpies sitzen neben jungen Männern mit markigen Brillen und ausgefallener Frisur. Junge Frauen mit sorgfältig manikürierten Fingernägeln neben 50-jährigen ergrauten Schnauzträgern, die man eher am Stammtisch der Landbeiz vermuten würde. Es ist ein Schnitt durch alle Altersklassen und Gesellschaftsschichten und sie alle wollen wissen, wie diese Quereinsteigerausbildung zur Lehrperson funktioniert. Auch Michelle. Die 28-jährige, jugendlich wirkende Winterthurerin ist diplomierte Übersetzerin und arbeitet jetzt als Korrektorin und Lektorin. Und das eigentlich gerne, eigentlich.
Allerdings war bei mir, als es damals um die Berufswahl ging, nicht klar, ob ich mich jetzt eher fürs Übersetzerstudium entscheiden sollte oder für die pädagogische Hochschule. Ich habe immer so ein bisschen gewährleistet, ja, war es das Richtige, hätte ich doch das andere tun sollen. Von daher ist jetzt hier so mal, ja, wieder mal so eine Bestätigung, ob es jetzt vielleicht doch das andere hätte sein sollen.
Sie möchte mehr mit Menschen und weniger mit Texten arbeiten, sagt Michelle. Und ja, sie wisse um das schlechte Image des Lehrerberufes und um die vielen Lehrerinnen und Lehrer, die müde den Bettel hinwerfen, um die Probleme mit der Integration ausländischer Kinder. Aber sie sei da wohl eine Idealistin.
Mich reizt die Arbeit mit den Menschen, mit den jungen Menschen, mit den Kindern. Und ich denke, dass ich da mehr bewegen könnte als an meinem jetzigen Schreibtischjob.
Den Kindern etwas mitgeben, sie auf ihrem Weg begleiten, sie prägen, das sind die vielgehörten Gründe an diesem Abend, wenn man in die Runde fragt, warum jemand Lehrer werden will. Finanzielle Aspekte oder dass der Beruf auch relativ krisensicher ist, das alles spielt offenbar nur eine sekundäre Rolle. Das ist auch bei Andi so. Der große, kräftige 40-Jährige arbeitet heute in einem ganz anderen Sektor. Er ist Teamleiter in einem Industriebetrieb und davon hat er genug.
Kinder sind unsere Zukunft und ich merke in meinem Beruf, dass ich sehr viel mit Erwachsenen zu tun habe, die nicht mehr formbar sind.
Andy ist entschlossen. Er will Lehrer werden, auch wenn er jetzt die Anforderungen noch nicht ganz erfüllt. Er hat nämlich noch keinen Hochschulabschluss, den es eigentlich braucht für diese Ausbildung. Aber ein guter Lehrer brauche schließlich auch noch andere Qualitäten, die er mitbringe, glaubt er.
Ich habe zum Beispiel viel Praxiserfahrung in Sachen Führung von erwachsenen Personen und man macht sich dann schon Gedanken, ja, wie kann man das vereinbaren? Ich werde mich weiter informieren, was ich tun könnte.
Schwierige Klassen, fordernde Eltern, Papierkram, der kein Ende nimmt. Andi glaubt zu wissen, was auf ihn zukommt. Trotzdem, er will in den Beruf einsteigen, aus dem so viele vor ihm wieder ausgestiegen sind.
Ich liebe Herausforderungen.
Die nächste Herausforderung für Andi und alle anderen, die einen der begehrten 100 Ausbildungsplätze an der Pädagogischen Hochschule Zürich ergattern wollen, ist, ihr Bewerbungsdossier mit allen nötigen Unterlagen so rasch wie möglich zusammenzustellen. Bis am 18. Oktober haben Sie Zeit dafür. Danach beginnt das Aufnahmeverfahren.
Traumberuf Lehrer, die Reportage vom Infoabend in Zürich von Nicoletta Cimino. Im vergangenen Frühling stand Kirgisistan, das kleine zentralasiatische Land an der Westgrenze Chinas, plötzlich im Rampenlicht. Zuerst stürzte die unzufriedene Bevölkerung das undemokratische Regime des Präsidenten Bakiew, dann dauerte es nicht lange und Horden von Kirgisen zogen durch die Städte Osh und Jalalabad, legten Brände und machten Jagd auf Angehörige der usbekischen Minderheit. 400 Menschen kamen bei diesen Pogromen um. Am Wochenende nun fanden Wahlen statt in Kirgisistan. Die Frage ist, bringt der Urnengang dem Land wieder etwas Stabilität? Aus Moskau der Bericht von Peter Giesling.
Wenn man das Wahlergebnis gewissermaßen aus der Sicht der usbekischen Minderheit betrachtet, so kommt man zum Schluss, dass die Usbeken Kirgisistans, die immerhin rund einen Sechstel der Gesamtbevölkerung stellen, bei dieser Wahl völlig marginalisiert worden sind. Keine der Parteien hat sich etwa für eine bessere Integration der Angehörigen ethnischer Minderheiten ausgesprochen. Die Usbekinnen und Usbeken im Süden des Landes, die nach wie vor äußerst stark unter den Folgen der schweren Pogrome vom vergangenen Juni zu leiden haben, sie sahen sich jedenfalls von keiner der sich bewerbenden Parteien vertreten. Die eigentliche Wahlsiegerin dieses Wochenendes, die Partei Heimat auf Kirgisisch Atashurt, hat ihre Anhängerschaft insbesondere hier im Süden Kirgisistans rekrutiert. Atashurt möchte die Rechte der Usbekinnen und Usbeken möglichst weiter einschränken. Atashurt spricht sich für einen akzentuierten kirgisischen Nationalismus aus. Dies ist kein gutes Omen für die Usbekinnen und Usbeken, die nach den Pogromen in Osh und Jalalabad zurückgeblieben sind. Im Norden des Landes, aber eigentlich nur hier, sind die reformerischen Parteien, welche den seinerzeitigen Sturz des Bakiew-Clans initiiert hatten und die in den letzten Monaten auch die Reformen in der Übergangsregierung verantworten, bei der Wählerschaft auf breitere Zustimmung gestoßen. Eine Mehrheit im Parlament aber konnten sich die liberalen Reformer knapp nicht sichern. Gut möglich, dass nun die konservative Partei Atashurt zusammen mit der russophilen Partei Arnamis und der Partei Respublika die neue kirgisische Regierung stellen wird. In diesem Fall muss man damit rechnen, dass der Schritt Kirgisistans hin zu einer parlamentarischen Demokratie bald wieder rückgängig gemacht werden könnte, zugunsten des einstigen autoritär geprägten Präsidialregimes. Denkbar ist aber auch, dass es den Parteien im neuen Parlament gar nicht gelingen wird, innerhalb nützlicher Frist eine neue Regierung zu bilden. In diesem Fall dürfte es dann bald schon wieder zu einer Parlamentsneuwahl kommen. Und dann, in diesem Fall, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Konservativen, die Nationalisten, einen noch deutlicheren Sieg einfahren könnten. Auf Kosten der Stabilität des Landes und vor allem auch zu Ungunsten der Angehörigen ethnischer Minderheiten. Man wird die weitere Entwicklung in Kirgisistan also in den nächsten Wochen und Monaten mit einiger Sorge verfolgen.
Peter Giesling.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.